ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies. Ich lade mir gerne Gäste ein, die oft in der Öffentlichkeit stehen und über die viel geschrieben und gesprochen wird. Hier sprechen wir einmal mit ihnen.
Talk mit Thies.
Gerade wenn man noch deutlich jünger ist und noch mal weniger Erfahrung hat, hat man sich manchmal gefühlt wie so eine Marionette, die diese Fäden zwar eigentlich hat, aber sie kann sie nicht ganz bedienen. Es ist schon auch ein kleines Haifischbecken so und man ist einfach sehr naiv, gerade wenn man jung ist. Also ich glaube, zu gewissen Sachen hätte man durchaus einfach Nein sagen können oder hätte man irgendwie nochmal was Besseres aushandeln können. Aber ich persönlich bin auch so eine kleine Harmoniemaus. Ich sag dann immer, nein, nein, passt schon. Und ich glaube auch, dass du einfach als Frau in dem Game gefühlt immer dich nochmal ein bisschen extra beweisen musst. Und ein bisschen mehr Ellbogen, um manchmal überhaupt wahrgenommen zu werden und manchmal aber auch, damit deine Meinung überhaupt Gehör findet, so. Ich habe auch Situationen, wo dann auch zum Beispiel mein Manager und ich dann uns angeguckt haben und er so, oh nein, jetzt geht's schon wieder los. Und dann, ich muss dann selber lachen, weil ich mir so denke, ja, du hast recht, es geht bergab. Und ich weiß nicht warum.
Lina Larissa Strahl ist Singer-Songwriterin, sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin, aber alles hat begonnen mit der Musik. 2013 hat sie den Kika-Nachwuchswettbewerb Dein Song gewonnen und dann hat sie die große Hauptrolle gespielt in den 4 Bibi und Tina-Filmen von Detlef Buck, zu deren Soundtrack sie dann auch mehrere Songs beigesteuert hat. Sie hat dann 2016 ihr erstes eigenes Studioalbum veröffentlicht. Es folgten noch einige weitere, die es alle in die Top 10 geschafft haben. Lina ist in ausverkauften Hallen aufgetreten. Die Rolle als Bibi steht natürlich über allem, weil diese Filme so unglaublich erfolgreich waren. Und es war natürlich nicht ganz leicht, dieses Image dann irgendwann loszuwerden, als sie sich selber ganz anders gesehen hat. Vor allem als Musikerin und als Schreiberin. Außerdem war sie sowieso lieber Fußballerin als Pferdemädchen. Lina war schon sehr jung, sehr erfolgreich als Schauspielerin und als Musikerin. Aber der Druck in diesem, wie sie es heute bezeichnet, Haifischbecken, wurde irgendwann zu viel. Sie litt unter Panikattacken und Angststörungen, geht damit aber seit einiger Zeit sehr offen um. In diesem Podcast erzählt sie, worin dieser Druck genau bestand, was ihr so zugesetzt hat, wie mit ihr umgegangen wurde, sodass sie letztendlich krank wurde. Sie erzählt sehr offen auch von ihren eigenen Schwächen, ihrer Harmoniesucht, die nicht immer geholfen hat. Aber dank eines neuen Managements fühlt sie sich wesentlich besser aufgehoben mittlerweile und vor allem auch gesehen, sodass es ihr heute wieder deutlich besser geht und auch der Spaß am Musikmachen und am Auftreten wieder zurückgekommen ist. Wir haben uns in Hamburg getroffen und Lina hat eine weiße Bluse und was mir gleich als erstes aufgefallen ist, so ein Haarband, das in dem Gespräch auch noch eine Rolle spielen wird. Es war eine unglaublich schöne Begegnung, ein so ehrliches Gespräch über diesen Weg von Bibi zu Lina und sie wirkte sehr reflektiert und wirklich erfrischend und sie hat ja auch diesen sehr offenen Blick. Außerdem klären wir, wie viel Orang-Utan in ihr drin ist, denn sie spricht ja in dem Film Jessie, Chaos im Regenwald, das Orang-Utan-Mädchen Jessie. Viel Spaß und es wird richtig interessant.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Guten Tag. Moin.
So, moin, ne? Ja, du bist ja mittlerweile Hamburger.
Kann man das überzeugen? Ich weiß nicht.
Ja, wohl, bei Norddeutsch warst du schon immer. Moment mal, Berlin war doch auch dabei.
Nee, Hannover. Nee.
Nur Hannover?
Ja.
Ah ja, ich dachte zwischenzeitlich mal in Berlin.
Ja, Berlin war diese, it was a lie maybe.
Oh, it was a lie.
Aber ich bin ja auch theoretisch gesehen, weißt du, ich kenne mich in Berlin, glaube ich, besser aus als hier. Ja. Also von daher ist es gar nicht so gelogen. Ich bin ja eigentlich jede Woche, also man könnte sich aussuchen, wo ich wohne.
Aber sie ist schön. It was a lie. In deiner jungen Karriere schon mit so vielen Lügen.
Ja, direkt angefangen. Aber ich finde das auch ganz okay, weil ich war eh super viel unterwegs und ich hatte dann nicht so das Bedürfnis, irgendwie genau meinen Standort preiszugeben. Habe ich auch immer noch nicht. Deswegen ist Berlin eh immer auch eine aktuelle Sache. Und letztes Jahr zum Beispiel war ich irgendwie die zweite Hälfte des Jahres, glaube ich, so viel da, dass ich auch dachte, warum wohne ich da nicht? Es ergibt gar keinen Sinn mehr. Ja. Aber
alle wollen da wohnen.
Ja, wollen?
Mittlerweile nicht mehr so, oder?
Ja. Ja, also viele sind dann doch auch übersättigt von diesem Berliner Vibe, glaube ich. Ich verstehe schon, warum es mich da jetzt hinziehen würde, gerade auch beruflich. Und ich habe aber auch viele tolle Freunde in Berlin.
Ja.
Aber Hamburg ist natürlich einfach wirklich sehr schön.
Ja, Hamburg.
Was soll man machen?
Hamburg ist eine Perle.
Oh ja, das Lied kann ich nicht mitsingen.
Nein, viele KünstlerInnen sind ja auch vor allem St. Pauli-Fans immer. Verstehst du, und nicht HSV?
Ja, ja, absolut. Ich habe da keine richtige, ich bin ja 96erin.
Ach, du bist schon also, auch 96erin.
Natürlich.
Als
ich bleib bei Hannover.
Ja, Seelzerin. Lina, wie geht's dir jetzt nach der Tour? Also ja, mal ein bisschen anstrengend, ne, auch?
Ja, obwohl ich sagen muss, dass mir das diesmal irgendwie ganz gut bekommen ist. Also ich bin auch nicht krank geworden.
Ach Gott, das
bin
ist
ich ganz stolz auf mich. Ich war davor, habe ich wahrscheinlich 2 Monate lang gedacht, ich werde jetzt krank. Bin, glaube ich, eh so eine Person, die immer denkt, sie wird krank. Deswegen kann ich so langsam auch nicht mehr so richtig unterscheiden, werde ich jetzt tatsächlich krank oder denke ich das einfach nur die ganze Zeit. Mhm. Und auf Tour ging es mir dann aber doch recht gut und auch so dieser mentale, psychische Stress, den ich da früher doch sehr, sehr arg hatte, war dieses Mal etwas besser. Es hat sich alles etwas komfortabler angefühlt.
Aber wie cool ist das denn?
Ja.
Dass man natürlich über all die Jahre, und du bist ja auch eine ganz wichtige Stimme für den Bereich mentale Gesundheit.
Ja.
Das ist ja auch eines der tollsten Themen, muss man auch sagen. Manchmal leider, aber man hilft einfach so vielen damit. Aber wie schön ist es, wenn man dann Dinge probiert oder auch lernt und es funktioniert dann ja sogar.
Absolut. Ich glaube, dass da kann ich mir nicht nur alleine mir und der Therapeutin den Credit geben, sondern da muss ich auch ein ganz riesengroßes Lob an mein Umfeld aussprechen, weil ich glaube, ich einfach ein wirklich, wirklich tolles Team um mich habe oder hatte. Mein Manager hast du ja gerade kennengelernt.
Ja.
Der war auch die ganze Zeit mit dabei und auch einfach die Musiker, die mit dabei waren. Alle, die mit im Bus dabei waren. Ich habe mit einer guten Freundin von mir das Bühnenbild irgendwie entworfen und mit ihren Leuten dann. Das hat sich alles so angefühlt wie mein eigenes Etwas. Meine Hair-Make-up war die ganze Zeit mit dabei und ist auch eine gute Freundin von mir. Also irgendwie war das so, es war so sehr heimelig und es hat sich dann doch, so wie du sagst, auch ein Stück weit erwachsen angefühlt irgendwie, weil es glaube ich auch so mit die erste Tour war, bei der ich so das Gefühl hatte, so, ja, ich bin jetzt hier und ich habe tatsächlich irgendwie alles so halbwegs unter Kontrolle, was man unter Kontrolle haben kann.
Hey, es war wie eine Klassenfahrt ohne Lehrer.
Ja, vielleicht schon. Obwohl Lehrer ja dann auch manches dann doch unter Kontrolle hatten, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist.
Was hast du denn also ganz konkret auch anders gemacht jetzt so mit der aktuellen Tour?
Ich glaube wirklich, dass ich mehr auf mich hören konnte irgendwie, allein schon in der Vorbereitung. Also dass es wirklich am Ende so klang und so aussah, wie ich das wollte oder wie es in meinem Kopf vorher entstanden ist.
Ja.
Dann auch hat die Arbeit an diesem Album, an dem Melodrama-Album, mich wirklich nochmal sehr beflügelt. Es ist ja mein 5. Album. Und auch da habe ich einen großen Schritt gemacht. Ich habe mit ganz anderen Leuten daran gearbeitet. Ich habe mir ein komplett neues Writing, oh mein Gott, Team geholt.
Writing Team.
Writing Team.
Ja,
ja, genau.
Die Leute, mit denen ich im Writer's Room war. Weißt du, es ist nur der Writer's Room. Ist doch mal da.
I was in the studio. Okay, ja. Und genau. Und mit denen, das war einfach schon so eine ganz tolle Erfahrung. Und ich bin da ein sehr großes Stück gewachsen. Ich glaube, ich brauchte das einmal, dass ich nach dem 4. Album wirklich so einen richtig krassen Umbruch gemacht habe und mich wirklich eigentlich in meinem gesamten musikalischen, joblichen Umfeld nochmal umorientiert habe. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, nochmal zu wachsen, eigenständiger zu sein, mehr zu wissen auch, was ich möchte oder zumindest, was ich nicht möchte.
Aha.
Was ich will, ist dann auch immer nochmal so eine andere Sache, kann ich mich schlecht entscheiden. Aber ich habe oftmals gemerkt,
ob du an dein Unterbewusstsein rankommst, denn nur dein Unterbewusstsein weiß, was du wirklich
das
willst.
Ist jetzt, ja. Gut, dann ist mein Unterbewusstsein auf jeden Fall verwirrt auch, selbst wenn ich rankommen würde. Ich tue mir wirklich sehr schwer mit Entscheidungen, aber ich weiß mittlerweile dann doch viel, was ich nicht will und kann da auch ein bisschen irgendwie auf mich Acht geben besser, glaube ich.
Ja, okay.
Ja.
Also es klingt natürlich so, als habest du wirklich während gerade der ersten 4 Alben, wenn man so will, auch wirklich einen Haufen Erfahrungen gemacht.
Ich war natürlich auch sehr klein, hat alles seine 10 Jahre,
ja.
Und ich meine, da waren auch ganz, ganz wundervolle Erfahrungen bei, die ich auch niemals missen möchte.
Klar.
Und ich bereue auch gar nichts. Ich glaube, dass egal wie gut gewisse Dynamiken sind oder gewisse Teams für eine Zeit, manchmal ist das wie mit einer Beziehung. Man wächst einfach irgendwie auseinander und man muss doch nochmal seine eigenen Wege gehen, ja, um mehr aufzublühen oder nochmal anders aufzublühen.
Ja. Gerade, und das wissen wir ja von vielen, die ganz jung angefangen haben, wenn du eine junge Künstlerin bist und überhaupt erstmal in dieses Business reinkommst, du stellst ja irgendwann fest, es ist ein Business. Ja?
Absolut.
Es geht nicht darum, dass du dich selbst verwirklichst und einfach das machst, was du gut findest und ein paar Leute hören das.
Ja, das sagen dann die Leute, ja.
Genau. Sagt man einem das wirklich?
Naja, also es wird ja schon eigentlich immer suggeriert, dass es alles natürlich auch die eigene Entscheidung ist. Vieles war natürlich auch meine eigene Entscheidung, aber es wird natürlich von allen möglichen Leuten auch immer suggeriert, wir wollen nur das Beste für dich. Nein, es geht nicht ums Geld.
Und hast du es geglaubt?
Nein, Hauptsache wir verstehen uns alle und irgendwann hat es schon Erfolg. Ich weiß nicht, ich habe das bis zu einem gewissen Moment, glaube ich, schon geglaubt. Und irgendwann, wenn man dann jetzt so mit 28 sich seine Verträge nochmal durchliest, denkt man natürlich auch, ja, es ging gar nicht ums Geld. Interesting.
Was stand da zum Beispiel drin, wo du heute sagst, ja krass, so einen Vertrag würde ich jetzt also definitiv nicht mehr unterzeichnen und auch nicht einer jungen Kollegin einfach dazu raten?
Ich glaube, mein Learning ist, dass ich mich natürlich mit 14 oder 15 nicht auskannte, also gar nicht. Und auch jetzt bin ich ganz ehrlich, ich lese das, aber ganz viel davon ist für mich Fremdsprache. Ich lasse es mir erklären und es rauscht durch, wie jetzt würde man mir so ein Kartenspiel erklären. Da kommt einfach nicht so viel bei mir an. Und natürlich auch früher dann, wenn dann die Eltern sich um solche Sachen kümmern, die haben ja im Zweifel auch einfach überhaupt gar keine Ahnung oder Erfahrung. Und das dann nicht in dem Business von den anderen Parteien dafür umfangreich gesorgt wird, hey, wir müssen hier alle irgendwie auf einem Level sein. Es ist auch im Schauspiel das Gleiche. Ihr braucht die und die Hilfe, um das vernünftig auszuverhandeln. Ja. Natürlich legt dir das jetzt keiner vor, so, und rollt dir da den roten Teppich aus, weil alle sind irgendwie auf ihre Sachen auch bedacht. Da würde ich einfach jetzt allen raten, auch so junge Künstler noch, die teilweise oder Künstlerinnen, die dann ohne Management durch die Welt laufen, kann man alles machen, aber ab so einem gewissen Punkt, auch so bei Freundinnen von mir, bin ich dann so, boah, nein, hol dir einfach bitte jemanden, der bitte mit drauf guckt. Ja. Und guck auch der oder die da mit drauf guckt, guck dir die auch noch zweimal an. Weil es ist schon auch ein kleines Haifischbecken so. Und man ist einfach sehr naiv, gerade wenn man jung ist. Und man denkt dann so, ach komm, 5% hier und da weniger. Ja gut, aber in 10 Jahren ist das vielleicht dann doch viel.
Okay, stimmt. Das sind konkrete Zahlen.
Genau, es sind für mich, glaube ich,
so viel Prozent
absolut
ab oder so weiter. Und
klar,
das sind viel dann.
Oder welche Art von Vertrag? Oder wie lange ist die Laufzeit? Oder was gibt es da noch für komische Sundowner-Klauseln? Bla bla bla, das sind alles
Sundowner-Klauseln, was
ja,
sind das?
Ja, dass die Leute dann noch, jetzt fragst du hier die Richtige. Wenn du einen Deal abschließt und...
Nenn mir einfach nur jemanden, der sich damit auskennt, dann kann ich da fragen. Man muss immer nur die richtigen Leute kennen, habe ich mir gerade sagen lassen.
Das stimmt eigentlich auch. Ja, nee, wenn Leute einfach noch an etwas, wenn du aus einem Vertragsverhältnis rausgehst und dann verdient die andere Partei aber noch mit, weil gewisse Sachen abgeschlossen worden sind, während du noch in dem Verhältnis warst, was ja auch fair ist, aber... auch alle, also muss einfach auch für alle Parteien fair sein, so würde ich sagen.
Ja.
Und das sind alles Dinge, das wird dann auch schon so wirtschaftlich, dass ich auch jetzt schon ins Stottern gerate.
Ja. Und man
setzt sich damit auch nicht auseinander, to be fair. Wenn man irgendwie Künstlerin ist, dann achtet man, glaube ich, ein bisschen zu wenig drauf. Ich müsste mehr drauf achten.
Und dennoch, wenn man sich nicht drauf eingelassen hätte ganz am Anfang, dann hätte es vielleicht die Karriere nie gegeben. Möglicherweise.
Ja. Also ich glaube, zu gewissen Sachen hätte man durchaus einfach Nein sagen können oder hätte man irgendwie nochmal was Besseres aushandeln können. Aber ich persönlich bin auch so eine kleine Harmoniemaus. Mhm. Ich sage dann immer, nein, passt schon.
Ja, aber es geht, glaube ich,
gerade wenn man
ganz
da
vielen.
Klein. Ja, ich weiß, natürlich. So. Und das Ding ist, das geht ja sogar auch, also den meisten so, ob das jetzt, also es sind ja auch dann irgendwie Label-Leute oder so, denen das ja wahrscheinlich ähnlich geht, nur die sind dann halt in einem Corporate System und müssen einfach auch nach gewissen anderen Regeln handeln. Und ich glaube, dass wirklich viel Kommunikation hilft und dass wenn man, weil gerade in dem Künstlerbusiness, würde ich sagen, sind viele Verhältnisse, die man so hat mit den Menschen, mit denen man arbeitet, auch einfach dann schnell sehr privat.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel viele Freunde, logischerweise, mit denen ich auch einfach in einem beruflichen oder eigentlich nur in einem beruflichen Verhältnis stehe und deswegen befreundet bin oder seitdem befreundet bin. Mhm. Und ich glaube, sobald es da Punkte gibt, wo man merkt, oh, hier fühlt sich jemand ungerecht behandelt, muss man das irgendwie ansprechen, so unangenehm das auch ist. Aber ich glaube, sonst wird das nicht, solche Dinge fallen leider dann meistens in was Schlechtes rein.
Wo hättest du am liebsten im Nachhinein auch wirklich mal was gesagt? Wo wärst du auch mal laut geworden? Hättest deine Stimme erhoben?
Boah, schwierig.
Ja.
Auch im Bezug, ich glaube lustigerweise manchmal im Studio, weil das auch die Arbeit damals auch schon so ihre Dynamik entwickelt hat, wo ich manchmal das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das so richtig kann, also so Songs schreiben, und ich weiß gar nicht, ob meine Ideen irgendwie Platz haben oder gehört werden wollen oder überhaupt gut genug sind, sie auszusprechen. Und da war mir die Konfrontation aber auch zu groß. Und ich habe mich immer davor gescheut, irgendwie so ein ernsthaftes Gespräch darüber zu führen, wie die Arbeit im Studio so sein müsste und dass man ja eigentlich keine Bauchschmerzen haben müsste. Und ich glaube, das sind Dinge, die hätte ich eher aufräumen müssen. Aber es ist auch okay, dass ich es nicht gemacht habe.
Es hat alles seinen Preis, und das war der, den du gezahlt hast damals.
Absolut. Ne? Oder vielleicht auch so einfach wirklich so, gerade auch auf Tour, so gewisse Sachen. Ich habe am Ende, weißt du, ist das ja dann doch meine Tour. So lustig das auch klingt. Ich fühle mich da auch irgendwie.
Ja. Hast du es auch gleich am Anfang schon gedacht, bei den ersten ein, zwei Touren? Es ist meine Tour?
Ich wusste schon, dass dann, also es ist natürlich eine Lina-Tour und mein Name steht da, mein Gesicht ist auf dem T-Shirt.
Ja.
Die Leute kommen wegen mir und wegen der Mucke.
Ja.
So, oder wegen Bibi und Tina damals auch natürlich. Und klar, ich meine, Tour ist immer ein gemeinschaftliches Gefühl, einfach weil man es nicht alleine macht. Und ich finde es auch total schön, das nicht alleine zu machen. Ich glaube, wir waren jetzt 17 Leute. Und das gibt mir unendlich viel und lässt mich jetzt auch zum Beispiel ein paar Wochen später irgendwie noch manchmal total alleine fühlen, wenn man sich so denkt, wo sind meine Menschen hin? Aber gleichzeitig, ich glaube, dass du irgendwann für dich checkst, ich habe Entscheidungsgewalt und ich kann sagen, möchte ich und möchte ich nicht. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ich habe früher ganz viel mit mir machen lassen, aber nicht im Sinne von, dass die Leute unbedingt auch das alles mit mir machen wollten, so böswillig, sondern einfach, ja, Lina macht das dann schon so. Und ja, Lina sagt dagegen ja eh nichts. Und das ist so besser für die. Und deswegen machen wir das so. Und wenn sie was sagt, ja, sie sagt ja nichts. Und ja, wird sie schon cool finden. Und wie findest du das? Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, reden wir später nochmal drüber. Wird dann nicht drüber geredet. Und ich bin dann auch eine sehr, dann doch nicht so extrovertierte Person.
Okay.
Und nicht so meinungslautstark zumindest. Ich habe schon eine Meinung.
Mhm.
Und ich weiß auch damals schon, was hat sich gut angefühlt und was nicht. Aber gerade wenn man noch deutlich jünger ist und noch mal weniger Erfahrung hat, hat man sich manchmal gefühlt wie so eine Marionette, die diese Fäden zwar eigentlich hat, aber sie kann sie nicht ganz bedienen. Weil wenn dann natürlich Dinge schiefgelaufen sind oder ich merke so, hey, das ist irgendwie alles viel zu teuer oder was auch immer, dann kann ich das ansprechen, aber ich hatte gar keine, manchmal hatte ich keinen, der mir zugehört hat. Und manchmal hatte ich auch einfach selbst natürlich auch keine Idee, so wie kriegst du es anders hin.
Ja.
Und dann ist manchmal die Option des sauren Apfels besser gewesen als endlose Diskussion. Und jetzt denke ich mir, jetzt mit so einem bisschen vielleicht auch erwachsenerem Blick einfach und mit ein bisschen mehr Wissen auch nochmal und mit, glaube ich, auch einem sehr engen, nahen Umfeld, die mit mir auch durchs Feuer gehen würden, ja, ist es ein bisschen einfacher, Stopp zu sagen manchmal.
Glaubst du denn, bei irgendeiner anderen Künstlerin ist das jemals anders gelaufen als bei dir? Eventuell nie, oder?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also ja, ich glaube, alle müssen da irgendwie durch. Und ich glaube tatsächlich auch, Männlein, Weiblein, das ist wirklich, glaube ich, an der Stelle irgendwie ein bisschen, also egal. Andererseits glaube ich, wenn man so jung anfängt, auch nochmal eine sehr spezielle Sache, aber ich habe schon das Gefühl, auch dass ich jetzt ernst genommen werde irgendwann, ist krass, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute mich, also dass die Menschen, die mich jetzt erst kennengelernt haben vor 2 Jahren, einen ganz anderen Umgang und teilweise auch einen anderen Respekt nochmal vor mir haben oder hatten, als Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, seitdem ich halt 14 bin.
Ja.
Und einfach klein Lina war. Und ja, ach, das blonde Mädchen kann doch sprechen. hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, man kriegt die kleine Lina sicherlich auch nicht so leicht raus, ne? Also ja. Die bleibt dir, war ja auch vom Image her so unglaublich stark und prägend.
Ja.
Das geht ja auch an Leuten so, die Comedy ihr Leben lang gemacht haben und jetzt wollen sie ernste Schauspielerei machen.
Ja.
Aber du kriegst ja diese Comedy, die Menschen begeistert hat, ja, über Jahre, manchmal Jahrzehnte, die kriegst du ja auch einfach nicht raus
da. Das stimmt. Und dann denke ich mir aber manchmal so für meine männlichen Kollegen, I don't know, also für die habe ich da manchmal das Gefühl, ein paar machen davon ja jetzt auch Musik. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt ein Emilio sich diesen Diskussionen ausgesetzt gesehen hat. Das weiß ich, wenn ich habe nicht mit ihm geredet, nur ich habe das Gefühl, teilweise wird bei oder wurde bei mir, sicherlich auch bei Lisa, irgendwie schon nochmal mit der Lupe auch drauf geguckt. Und ich glaube auch, dass du einfach als Frau in dem Game gefühlt immer dich nochmal ein bisschen extra beweisen musst. Ja. Und ein bisschen mehr Ellbogen. Und um manchmal überhaupt wahrgenommen zu werden und manchmal aber auch damit deine Meinung über Gehör findet. So.
Ja.
Es gibt da aber auch Fortschritte, zum Glück.
Ja,
also ich kann ja jetzt zum Beispiel gerade sagen, ich habe wirklich auch ganz tolle Menschen um mich, wo Girls rule the world, würde ich sagen.
Ja.
Und wo die Stimmen auch sehr wahrgenommen werden.
Ja. Sag mal, bist du aus diesem Loch, du hast gerade erwähnt, jetzt schon nach der Tour, es fühlt sich alles schon wieder so einsam ein. Bist du aus diesem Loch, das man immer so fällt, nach so einem großartigen Projekt, wo man mit vielen Menschen zusammengearbeitet hat, bist du schon wieder raus?
Jetzt, wo die Sonne da ist, heute Morgen hatte ich einen kleinen Moment, wo ich dachte, also heute scheint die Sonne. Ah, es ist doch alles nochmal 5% leichter, wenn die Sonne scheint.
Ja.
Und ich hatte so ganz kurz die Hoffnung, dass wenn die Sonne jetzt bleibt, endlich diese Wintermonate vorbei sind, die ja doch im Norden Deutschlands, aber auch in Berlin finde ich es auch ganz schlimm, wenn es schlechtes Wetter ist, sehr erdrückend sind. Und
aber jetzt beginnt die gute Jahreszeit. Also jetzt geht's bergauf.
Das stimmt. Aber ich vermisse die Tour schon sehr. Ich finde, sie war viel zu kurz. Das waren 10 Städte, es hätten ruhig auch 20 sein können, sage ich ganz ehrlich.
Sag mal, könntest du jetzt einfach sagen, Leute, lass uns im Oktober die nächsten 20 Termine machen? Geht das? Theoretisch. Du bist der Boss jetzt.
Ja, ja.
Weißt du?
Klar.
Du bist jetzt so eine Boss-Bitch, weißt du?
Of course, kann ich easy machen.
Ja.
Also ich müsste die Leute natürlich anfragen und wenn Person A es nicht macht, suche ich mir halt Person B.
Nee.
Und dann gucke ich, wie weit ich mich ruiniere selber. Oder auch nicht.
Ja, aber eine Tour muss länger im Voraus geplant werden.
Wenn du es verkaufen willst, also ne, kommt immer drauf an, wenn du so Hype-Artist bist oder so, dann, oder wenn du jetzt, also ja gut, ist ja jetzt gut, Taylor oder so, also ab einer gewissen Größe, glaube ich, oder einem gewissen Establishment oder Etablished sein eher, ist es so, verkauft sich das natürlich auch im Fingerschnipsen, aber in der deutschsprachigen Musik alles nicht mehr so das Zuckerschlecken, glaube ich. Ich glaube, gerade Corona hat da echt nochmal richtig reingehauen.
Ja, ich dachte, alle haben sich jetzt ein bisschen erholt davon. Also jetzt sind wir wieder auf jeden Fall auf dem Niveau von vorher, dachte ich.
Mm. Ja, weiß ich nicht.
Okay.
Und ich glaube auch natürlich, dass viele American Pop Artists natürlich auch hierher kommen. War sicherlich irgendwie davor auch schon so, aber es wird auch alles immer teurer. Also es ist schon sehr arg, wenn ich jetzt dann auch selber wir haben es jetzt auch versucht, irgendwie so niedrig zu halten, wie es halt irgendwie geht, aber.
Und da konntest du auch mit was sagen. Hast gesagt, Leute, ich habe wirklich Fans, für die wird es schwer erschwinglich sein. Lasst uns bitte 5 € runtergehen.
Man kann gewisse Marken setzen, glaube ich, bis zu denen man nicht hochgeht oder dann halt so sagen, hey, ich würde das gerne bei dem und dem Ticketpreis halten, weil ansonsten ist es irgendwie Kacke. Da gibt es eigentlich gar kein anderes Wort für. Gleichzeitig musst du ja auch, es ist nicht so einfach. Also man muss natürlich selber gucken, weil wenn du es dann zu niedrig ansetzt, dann, also der Bus muss ja auch irgendwie bezahlt werden, wie die Leute da hinkommen.
Ja klar, es gibt jemanden.
Die ganzen Leute vor Ort.
Ja, da ist ja auch fürs Wirtschaftliche verantwortlich.
Genau, das ist alles ist ja irgendwie eine, exakt, und wenn man das sehr falsch wirtschaftet, dann gibt es halt keine nächste Tour. Das möchte man ja auch nicht unbedingt. Und ich glaube, so war das schon vertretbar irgendwie. Also ich glaube, ich bin da völlig fein mit. Und vor allen Dingen aber auch für das, was man dann geboten bekommt. Also ich habe mich dieses Mal auch wirklich sehr, sehr doll gefreut. Ich glaube, wir haben auch echt immer 90 Minuten durch gerockt. Also ich hatte auch schon mal kürzere Shows.
Es gibt ja auch keine Pausen mehr seit ein paar Jahren.
Ja, aber ich hatte auch noch nie eine Pause.
Ah, du hattest noch nie eine. Nee. Aber ist dir auch aufgefallen ansonsten, oder? Es gab früher immer Pausen und jetzt wird immer durchgespielt.
Ich weiß nicht, ich war nicht so die Konzertgängerin.
Ach so, okay.
Das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Und wenn, war ich immer auf so Popkonzerten, die gehen ja eh nur 70 Minuten, gefühlt.
Okay.
Da brauchst keine Pause. Genau, und wenn es dann irgendwie so ein volles Erlebnis wird, dann da, auch ich als Person zahle dann ja auch gerne mein Geld irgendwie dafür. Ja. Aber klar soll das irgendwie auch erschwinglich sein für die Masse. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Trotzdem ist es ein hart umkämpftes Game. Das kann ich dir sagen. Gerade auch als Female Pop Artist in Deutschland.
Ja. Aber gut, Musikbusiness galt ja schon immer als Haifischbecken. Und es sind schon Künstler von nochmal ganz anderer Größe schon unzufrieden gewesen mit ihren Verträgen. Und
ja,
haben sich ausgebeutet
sicherlich.
Und ausgenutzt gefühlt.
Sicherlich.
Kommt mit der Sache quasi, das ist ja, es geht ja kaum anders, ne? Aber heute werden andere Stars natürlich gemacht durch Social Media, die haben vielleicht schon von Anfang an ein bisschen mehr manchmal
sozusagen.
Wer weiß,
aber vielleicht auch nicht, ich steig da halt auch nicht durch, weil die Leute haben es ja dann auch nicht, die haben ja auch gar nicht die Schulung quasi dafür. Und wenn du jetzt irgendwie über eine App, also über TikTok oder sowas sofort berühmt wirst,
ja,
und hier kommen die und die Influencer-Agenturen und bieten dir sonst irgendwelche Deals an, wer guckt denn dann für dich da drüber? So, ich glaube, das ist alles learning. Honestly, learning by doing.
And you've done it.
Ja.
You've done it.
Du auch hast, nicht alles, aber ja.
Aber du bist eine Harmoniemaus, hast du jetzt gerade gesagt.
Ja,
hast du die
steht dem manchmal im Weg.
Hast du die Harmoniemaus denn während der letzten Jahre ein bisschen rausbekommen können aus dir? Okay, eher nicht. Du guckst nach oben mit beiden Augen.
Nach rechts, ich weiß nicht, ob das die Richtung ist für man lügt jetzt gleich oder man sagt die Wahrheit. Keine Ahnung, gibt ja solche Sachen. Habe ich, glaube, so werde ich immer sein.
Ja.
So werde ich immer sein. Ich glaube, ich kann nur diesmal, also jetzt ein bisschen besser für mich auch selber einordnen, wo ist es wirklich dieses krasse People-Pleasing? Also wo kann ich das einmal zurückstellen, weil es ist nicht mehr fair mir gegenüber.
Okay.
Ich glaube, das habe ich ein bisschen besser gelernt. Und trotzdem würden vielleicht andere Menschen, die mir nahestehen, jetzt lachen.
Jetzt hast du aber natürlich auch, sage ich mal, die richtigen Leute um dich herum, die sich eben um die Sachen kümmern, die dir nicht so leicht fallen.
Ja.
Nach dem vierten Album warst du frustriert.
Ja. Das hast du gelesen oder habe ich dir das schon gespiegelt?
Das habe ich rausgehört. Das hast du mir schon gespiegelt.
Ja, gut.
Wie sprichst du das aus? Ich weiß nicht, 24.1 oder... Mhm. Na, ich war nicht sicher, ob man es Englisch macht am Ende, aber es ist das 24.1 immer.
Ja.
Da warst du auf jeden Fall gezwungen, quasi irgendetwas anders zu machen, wenn du noch gesund bleiben wolltest.
Mhm.
Haben wir schon über das meiste so gesprochen, was dazu geführt hat?
Ja.
Denn, ja, haben wir, gut, der Punkt.
Ach so, das war eine Frage.
Aber nur eine Zwischenfrage.
Entschuldigung.
Das war nur eine Zwischenfrage.
Ja, da gibt es natürlich viele Dinge.
Ja.
Aber ja, unter anderem die Arbeit im Studio und die Dynamiken, die ich mit dem Team damals hatte, einfach weil ich wir sehr früh zusammen angefangen haben und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich fühle mich nicht mehr gesehen und eingeengt und hier sind ganz viele Elefanten im Raum, keiner spricht sie an und ich glaube, der einzige Weg, der noch geht, ist dann halt rauszugehen tatsächlich, auch wenn es gar nicht mal meine Entscheidung war, merke ich gerade.
Naja. Sondern wessen Entscheidung?
Tatsächlich, ich glaube, es war so ein bisschen beidseitig.
Okay.
Generell im Team, dass wir, glaube ich, gemerkt haben, okay, das war jetzt irgendwie ein Gespräch und jetzt gehen wir getrennte Wege, weil hier kommen wir anscheinend nicht mehr zusammen. Das war ein bisschen, ist dann natürlich traurig, wenn man befreundet ist. Das bricht einem dann das Herz.
Wie leicht ist es, ein Management zu wechseln?
Oh.
Das klang jetzt ein bisschen natürlich sogar nach Beidseitigkeit.
Ja,
aber
es war ja noch ein Produzententeam auch damit dran. Also da waren ganz viele mit dran.
Also
Management
ist ja schon,
auch gewechselt.
Denn du fühltest dich nicht gesehen. Ich meine, du singst ja auch in Songs, dass du dich fragst, bin das überhaupt noch ich? Du hast das auch gerade vorhin angesprochen. Also das sind ja schon echt so große Sachen. Weil da so viel dazugehört, wie leicht ist es dann zu wechseln? Auch aus alten Verträgen vielleicht rauszukommen? Sundowner.
Ja, genau. ja, nicht leicht. Also das ist alles ein sehr großer Prozess gewesen, auch für mich. Und gerade für mich und meine innere Harmoniestimme war das wirklich ganz grausam. Und das Management zum Beispiel hatte ich noch gewechselt, bevor ich dann auch mit anderen Produzenten angefangen habe zu arbeiten. Also der erste Schritt für mich war, dass ich das Management gewechselt habe, weil mir mein neues Management... Also einfach durch Zufall und mit Riesenglück, ich freue mich einfach sehr, dass wir uns kennengelernt haben, ich das als Chance gesehen habe und ich dachte irgendwie, okay, das Schicksal hat jetzt gesagt, du kriegst bald keine Luft mehr. Wechsel.
Danke, so. Schicksal.
Ja, danke, Schicksal an der Stelle. Ich weiß immer nicht so ganz, an was ich glaube da draußen im Universum, aber...
Das ist ein Zitat aus Jazzy übrigens.
Oh, stimmt.
Danke, Schicksal.
Ja, ich erinnere
und
mich.
Und mit dem Lispler.
Ja, stimmt. Ich
danke,
erinnere
Schicksal.
Mich. Danke, Schicksal. Wie süß.
Kommen wir gleich noch zu.
Ja, geil. Das Universum hat da geregelt, tatsächlich, und ja. hat mich zu meinem neuen Management geführt. Und das alleine schon... ist einfach super unangenehm, weil auch natürlich in der vorherigen Managementbeziehung, die war zwar nicht lang so, aber trotzdem ist man ja irgendwie, steht man sich nahe, man macht kreative Arbeit zusammen, man bringt irgendwie so ein Album zur Welt, was dann ist wie so ein kleines Baby ja. in CD-Form und steckt da so viel Arbeit rein und so viel Energie und natürlich ist da auch ganz viel Dankbarkeit auch meinerseits mit im Spiel für einfach alle, die daran gearbeitet haben, sich den Arsch dafür abgearbeitet haben. Und dann aber zu sagen so, hey, ich glaube, unser gemeinsames Arbeiten bringt mich nicht dahin, wo ich hin möchte oder es tut mir einfach nicht, ich fühle mich einfach nicht so gut,
ja.
ihr euch vielleicht auch nicht.
Und da zählen auch Songs dazu, die du so eigentlich nicht gesungen hättest, du hättest lieber auch viel mehr Eigenes gemacht.
Ja, das vielleicht auch, genau, einfach so, auch dann auch ein ganzes Album, in dem ich mich irgendwie nicht mehr so ganz gefühlt habe wie ich. Genau, ich singe ja sogar in Lialina, was ist los mit dir? Ich glaube, das ist so auch... bricht das eigentlich alles ganz gut runter und es war auch eigentlich ein Song bestehend aus Notizen in meinem Telefon, mhm. weil mein Producer mich so gefragt hatte, so hey, schreib mal einfach in Sätzen auf, was du fühlst, was du denkst, so Worst Cases. Ja. Da habe ich das alles aufgeschrieben und eigentlich hört man eigentlich also jeden Satz dann in dem Song. Ja. Und so, Lina, was ist los mit dir? Und ich wusste auch nicht mehr, ich wusste einfach nur so, boah, es fühlt sich alles gar nicht mehr nach mir an, gar nicht mehr richtig an. Und dann dachte ich, okay, wenn ich das Management wechsle, dann ist es vielleicht erstmal der erste Schritt. Habe ich das gemacht mit viel Mühe und Not, ganz viel Ängsten.
Oh Gott, und wer hat denn diesen entscheidenden Anruf gemacht? Also,
ja, das habe ich schon nicht gemacht.
Also da gehst du dann ans Telefon und sagst, pass mal auf, ich fühle mich nicht mehr so richtig wohl. Ich könnte mir vorstellen, das Management zu wechseln. Es tut mir total leid, es ist mir super unangenehm. Wir arbeiten seit so vielen Jahren zusammen.
Ja, ich habe mit diversen Menschen diverse Telefonate geführt, mhm. auch mit meinem neuen Management logischerweise schon, mit einfach sehr viel Rückversicherung von wir kriegen das irgendwie alles aufgefangen, wir kriegen das hin, ja. wenn man diese Schritte geht. Und aber auch von meinem neuen Management auch die Ehrlichkeit von du musst, also mach's aber bitte transparent und ruf an, schreib nicht eine E-Mail, sondern mach's, also sag ja. einfach, was los ist. Am besten, man setzt sich noch zusammen, ja. macht eine geordnete Übergabe, weil ich glaube, das Business ist auch klein in Deutschland und keiner hat Bock auf irgendwie auf was Schlechtes so und das sind mhm. dann am Ende auch keine schlechten Menschen und man möchte einfach nur sich trennen. Dann habe ich mit meiner Therapeutin telefoniert
ja, ja.
und gesagt, ich kann die Entscheidung nicht alleine treffen.
Und sie?
Ja, ja, sie meinte so, ja Frau Schreier, ich kann jetzt nicht wirklich eine Entscheidung sagen, aber ich glaube, sie wissen ja, was Sache ist. So, und man kriegt das aufgefangen etc. Genau, und dann habe ich tatsächlich angerufen und habe gesagt, dass ich mich gerne getrennte Wege gehen würde und ob wir das einmal persönlich besprechen können.
Okay.
Das war ein ganz schlimmes Gespräch.
Aber du warst bestimmt stolz auf dich danach, oder?
Ja.
Dass du es geschafft hast.
Ja,
wo saß
absolut.
Du, wo saßt du, wo warst du, als du dieses Telefonat gemacht hast?
In einem Berliner Office.
Ja, Office.
Ich hatte ich hatte, glaube ich, einen Brief geschrieben, weil ich dachte, ich lese den Brief einfach vor. Also wie so ein Trennungsbrief. oh Gott, ja. Oder es waren nur Stichpunkte schlussendlich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich den Brief, Stichpunkte vorgelesen, den Brief gegeben oder den Brief vorgelesen und behalten, das weiß ich alles nicht mehr.
Ja.
Aber ich bin natürlich sehr vorbereitet in dieses Gespräch rein und man hat dann ja einfach Angst, aber man hat vor allen Dingen Angst, ich hatte nicht Angst, dass man irgendwie angeschrien wird oder sowas, sondern ich mag es einfach nicht, Leute irgendwie zu enttäuschen oder halt, ob das jetzt eine Business-Beziehung ist oder eine romantische oder freundschaftliche Beziehung, ich finde, jede Beziehung, die irgendwie auch was Schönes hatte, so das zu beenden und dann natürlich auch zu wissen, okay, es wird danach auch erstmal so ein bisschen awkward.
Ja.
Man geht sich wahrscheinlich erstmal aus dem Weg. Man spricht wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr miteinander. Ich finde das so schade. Natürlich, also die Harmonie-Lina findet das sehr schade.
Ja.
Die andere wusste, das sind jetzt große, erwachsene Schritte und man muss die halt gehen, fertig. Und ich komme dann auch in eine neue Era, die wird gut für mich sein. Ich mache das hier jetzt und ich habe immer gedacht, im Worst Case dauert das 1,5 Stunden und ich bin raus. So, und es war auch voll okay dann so.
Okay.
Und es ging dann auch. Genau, ich hatte dann aber auch einfach viel Unterstützung von meinem privaten Umfeld und von meinem neuen Management.
Ja.
Und das mit meinen Produzenten damals. war dann ein bisschen traumatischer, weil wir einfach befreundet waren. Dann ist es natürlich wirklich, wirklich schlecht, traurig getrennte Wege zu gehen.
Seid ihr euch begegnet wieder seitdem?
Man nähert sich an.
Man nähert sich wieder an, okay. Ja. Ich glaube, ich habe die Therapeutin auf jeden Fall in dir gerade rausgehört. Also die Harmonielina sagt das und das
ja,
und das.
Genau.
Oder? Da trennt man dann schön die Persönlichkeiten. Ja, aber es ist die Harmonie. Es ist das Kind in dir, das spricht. Es ist nicht die Erwachsene.
Ja, kommt drauf an. Naja, also meistens spricht ja dann doch das Kind, das wütende Kind oder das traurige Kind. Ja. Man weiß es nicht.
Aber der erste Schritt ist, das zu erkennen.
Das genau, und dass die erwachsene Person, genau, also ich würde sagen, erwachsen war ich tatsächlich in diesen Gesprächen oder jetzt auch in einigen Situationen in den letzten Jahren, hat mein erwachsenes Ich gesteuert, wenn man es jetzt mal therapeutisch aufarbeiten möchte, weil ich doch lenken konnte und etwas klarer sehen konnte, denke ich. Aber vieles wird dann natürlich doch auch wieder zu einer kindlichen Emotion. Aber das kennen wir, glaube ich, alle.
Alle, ja.
Das kennen wir alle.
Also es kommen dann diese Augenblicke, wo einfach so viel zusammenkommt. Du hast dich dann ja auch von deinem langjährigen Freund dann getrennt.
Ja, das war auch erwachsen wahrscheinlich.
Es war auch erwachsen, okay.
Ja, aber es war
traurig. Wie war es jetzt bei dir in dieser Phase, wo man jemand anderem Schmerz zufügt oder man selber ist unglaublich traurig darüber? Ja. Lassen sich da gute Songs schreiben oder eher nicht?
Du stellst schöne Fragen. Das ist ein erfrischendes Interview. Hatte ich schon länger nicht mehr.
Gut.
Das war wild, um das mal in Gen Z-Sprache auszudrücken. Weil ich habe angefangen, auch für das Album zu schreiben, da waren wir noch gar nicht getrennt. Da waren wir in so einer Trennungsphase. In so einer Pause eher. Das war ganz, ganz... Also ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es geschafft habe, im Studio zu sein, während so eine wirklich langjährige Beziehung auf der Kippe steht, die mir alles bedeutet hat und natürlich auch immer noch viel bedeutet. Ja, das war krass. Und man könnte dann denken, dass dieses Album so ein komplettes Trennungsalbum wird und eine Liebesballade nach der nächsten.
Ja, Melodrama schließlich.
Ja, genau. Und dazu muss ich aber sagen, das ist es tatsächlich gar nicht. Nein. Also es ist eher ein...
Ist eigentlich eher ein bisschen fröhlicher, ne?
Ja, es
bisschen
ist ein bisschen
tanzbarer eigentlich.
Sassy, bisschen tanzbarer, bisschen fröhlicher vor allen Dingen. Also wirklich weitaus fröhlicher wieder als das letzte Album, als das Album davor. Weniger zurückgenommen, ein bisschen lauter, ein bisschen bunter, würde ich wieder sagen. Es hat trotzdem eigentlich immer so seine sehnsüchtigen, melancholischen Texte. Also wenn man darauf achtet, ist das ja eigentlich immer etwas, nach dem ich mich sehne oder nach Liebe vielleicht auch sehne, nach Zweisamkeit, nach einer Person, nach etwas, was mal war, wie es sein könnte, etc. Gleichzeitig aber verpackt in so einem etwas leichteren Beat. Ich glaube, das drückt es einfach ganz gut aus. Ich habe irgendwie ein bisschen das gemacht, was mir gefällt. Ich habe auch gebraucht, um das zu finden. Das ist, glaube ich, auch völlig okay. Und wenn ich zu Hause für mich schreibe, das sage ich ja auch immer, dann wird es schon sehr depri und sehr ruhig und sehr traurig und sehr, also ich habe unendlich viele Trennungssongs, glaube ich, auf meinem Handy.
Also es hat richtig funktioniert.
Die Welt nicht erblickt haben.
Aber das ist ja das Kuriose. Es geht einem wirklich schlecht, meist natürlich sehr emotional, was wiederum dann gut ist, aber man muss ja trotzdem funktionieren und Ideen haben, aber das geht dann noch. Da muss was raus.
Ja, das geht. Und entweder ist es dann natürlich, genau, also eigentlich geht das.
Ja.
Und das ging auch schon, bevor ich mich getrennt hatte. Also es gibt natürlich dann auch viele, trennen wir uns jetzt oder nicht? Also um es jetzt ganz flach zu sagen, so sind die Texte nicht. Aber dieses Wanken davor, bevor man dann Entschlüsse fasst, das ist ja vor allen Dingen auch extrem belastend.
12 Monate Krisengespräche.
Ich wollte gerade sagen, das ist so
ein Hin und Her, ein On and Off.
Ein On and Off, und das macht es natürlich aber sehr, die Gefühle auch sehr intensiv, und das lässt einen auch schreiben. Genauso wie, glaube ich, auch unerfüllte Liebe einen einfach, es sprudelt so aus einem hinaus und man denkt ja an nichts anderes mehr. Und was mich eher gehemmt hat, wirklich waren die Komplikationen davor und die Dynamiken in noch dem alten Konstrukt. Weil das hat mich, und auch die Arbeit an dem vierten Album, hat mich teilweise so gelähmt, dass ich mein Piano gar nicht anfassen wollte. Egal, wie schlecht es mir dann vielleicht auch innerhalb der Beziehung schon ging oder welche anderen Situationen es auch gab, worüber ich hätte schreiben können, konnte ich nicht. Ich konnte Gedichte schreiben oder irgendwie so Texte für mich, aber ich konnte nicht Musik machen. Und das alleine wiederzufinden, schon mit dem Managementwechsel und dann nochmal mit der Auflösung, auch damals dann mit meinen Produzenten, da nochmal wieder Luft zu schnappen, um zu merken, oh, okay, ich kann mich wieder ans Klavier setzen.
Ja.
Irgendwie beginnt hier nochmal was Neues. Das war ein krasses Gefühl, und dann auch aus der Beziehung rauszugehen und da auch zu merken, so meine Fähigkeiten, Songs zu schreiben, sind damit ja nicht weg.
Nee.
Also
Aber wie hast du dieses Album überhaupt geschrieben? Also oder sag ich mal mitproduziert, das vierte Album. Wenn es dir so schlecht ging, dass du nicht mal zu Hause am Klavier selber schreiben konntest, wie hast du das gemacht?
Bei dem vierten noch davor?
Ja, bei dem vierten.
Ja, das war schlecht. Das war...
Das Album war schlecht?
Das finde ich gar nicht. Ich finde auch, manche Songs hätten deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja. Ich glaube einfach, ich habe mich von gewissen Sachen aber leider so ein bisschen distanziert innerlich, auch von den, wenn ich so das Gefühl hatte, okay, die Zeile, I don't know, würde ich das jetzt vielleicht wirklich so sagen? Ach, ich weiß es nicht. Aber ich fühle auch irgendwie alles gerade gar nicht mehr. Also ist vielleicht auch egal. Mhm. Und ich glaube, sobald man so eine leichte, das ist mir egal, Einstellung bekommt, einfach aus Schutz, glaube ich, sich selber gegenüber, läuft irgendwas nicht richtig. Und ich hatte dann teilweise beim Einsingen auch so richtig Panik, also so richtig Panikattacken. So dass es dann irgendwie, hat sich das angefühlt wie so eine Masterarbeit, die man unbedingt abgeben muss jetzt, weil das muss man ja jetzt abgeben, das Album, und wir spielen ja jetzt die Tour. Und so viele Dinge, so sehr ich die Songs dann auch geliebt habe oder so sehr mir dann, ich Vorfreude dann doch vielleicht irgendwie auf den Release hatte oder so, hatte das alles so einen negativen Beigeschmack teilweise, dass, und auch dieses, dass das Album so sehr leise war und so düster teilweise und so ein bisschen zurückgenommener, im Gegensatz jetzt zu dem Melodrama-Album, wo überall so Sparkle, Sparkle, Sparkle und die Bühne war rosa und es war ein Café und es gab Blumen etc. Und bei dem letzten Album, ich will gar nicht alles schlecht reden, aber ich habe jetzt dann doch gerade in dem Vergleich jetzt mit dem Album jetzt gemerkt, wie viel mehr ich das wieder bin und dass ich das vielleicht aber auch brauchte, mich mal so kurz zu verlieren.
Wer wusste denn, wie es dir geht in der Zeit damals?
Ich glaube, nur mein Ex-Freund.
Ja, der wusste das.
Logischerweise. Meine Therapeutin wusste es auch.
Ja, die gab es auch schon damals.
Ja, die gab es auch schon. Es waren andere.
Okay, da sind immerhin schon zwei, die es wussten. Ja. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Hätte es gut getan, wenn mehrere Leute Bescheid gewusst hätten?
Ja, ich glaube natürlich, gerade in dem kreativen Umfeld, in dem man arbeitet oder mit dem man arbeitet, sollte man schon die Karten auch so ein bisschen auf den Tisch legen können oder es tun. Ist jetzt... Manches war klar, manches war unklar, ist aber auch, es ist jetzt, also ich will da gar nicht mehr so viel. Ich habe ehrlicherweise da richtig doll daraus gelernt und bin auch fein jetzt damit und freue mich einfach, dass ich auf dieser Tour keinen Song hatte, wo ich dachte, oder so. Oder wo ich so ein komisches Druckgefühl zu hatte. So, das war einfach nicht.
Ja, und dabei konntest du auch vorher bei den Touren die Songs schon selber aussuchen, die du singen möchtest.
Ja, na klar.
Das schon,
ja,
ne?
Ja, klar. Ja.
Wie lange hast du eigentlich noch Bibi und Tina gesungen auf der Bühne?
Gar nicht.
Ach, never. Ich dachte, es gab ein paar Bibi und Tina-Songs, die Teil des Programms waren.
Nein.
Ach, das gab's nie.
Das kommt mir hier nicht in die Tüte.
Ja, okay. Ne? Das hat mich auch gewundert. Nee. Aber ich dachte irgendwie, ja krass, da hatte sie doch noch immer so einen kleinen Teil oder so weiter.
Nein. Das wäre auch nochmal eine Idee gewesen, aber nee, das haben wir nicht gemacht. Und auch jetzt, ich hatte ja auch alte Songs dabei, ich liebe die auch so. Ja. Und ich habe auch, gerade so von den ersten drei Alben hatten wir jetzt auch wieder Songs dabei und es hat so viel Spaß gemacht, die auch auf der Bühne zu spielen. Und ich habe da auch gar keine negativen Empfindungen zu. Und auch die Songs, die wir vom vierten Album gespielt haben, so, es ist dann so, ich habe dann richtig gemerkt, so, es geht mir jetzt auch einfach ein bisschen besser, was das betrifft. So, ich fühl's. So, oder ich pick mir jetzt das raus, was ich irgendwie fühle und wozu ich nicht diese komischen, negativen, ich distanziere mich davon, Emotionen habe.
Du bist der Boss jetzt.
Ja.
Du bist die Boss-Bitch.
Ja, also, exakt. CEO. CEO.
Du bist CEO. Bist du CEO?
Auf Universe quasi. Ja, irgendwie schon.
Ja.
Ist ganz lustig. Aber es überfordert manchmal auch. Auch jetzt natürlich noch.
Verständlicherweise, aber dafür hat man Leute, die einen dabei natürlich unterstützen.
Na klar, und leiten, und im Studio bin ich auch nicht alleine.
Konnten deine Eltern dir jemals helfen? In irgendeiner Phase? Natürlich kennen die sich nicht mit der Materie aus, aber waren die immer ganz weit weg von deiner Karriere? Nee. Oder haben die wirklich engmaschig überwacht?
Ja, überwacht trifft's gut. Überwacht ist richtig gut. Überwacht ist so Helikoptereltern, die halt so schwirren und gucken.
Ja.
Definitiv. Aber im positiven Sinne halt. Also im Sinne von... Ich finde das also ganz süß, sie waren auch jetzt irgendwie auf zwei Konzerten dabei, sind extra nochmal nach Leipzig gekommen.
Echt, wieso nur bei zwei? Was ist los?
Naja, also meine Mutter arbeitet ja auch jeden Tag.
Die haben ein Leben.
Ja, genau, sie haben ein Leben. Und auch, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich es natürlich auch genieße, wenn ich alleine dann da bin und die Eltern nicht alles mit angucken und immer überall daneben stehen. Aber ich finde es ganz toll. Also das hat mir irgendwie, auch in Leipzig fand ich es irgendwie ganz, also hat mich richtig doll berührt, dass ich irgendwie wusste, so Mama und Papa sind jetzt extra für mich hier nochmal hergefahren, um sich das anzugucken in Leipzig. Und das ist irgendwie so, bedeutet mir ganz viel. Ich habe das jetzt letztens auch bei einem Kumpel von mir gesehen, der auch Mucke macht, der auch Künstler ist. Und sein Dad war auch dabei und dann am Abend war auch seine Family dabei. So. Und ich habe so gedacht, wie schön das ist, wenn das ist, und, also wenn das so ist und wenn es funktioniert. So. Und wenn es einem Freude macht. So. Und in Hannover zum Beispiel waren auch noch irgendwie Freunde von meinen Eltern da, die ich auch schon kenne, seitdem ich halt geboren bin. Also es ist wie so zweite Eltern quasi. Ja. Und das war irgendwie auch so, es hätte mich richtig gewurmt, wenn sie nicht dabei gewesen wären. Also weil es ist für mich ein ganz komisches Gefühl, so wenn meine Eltern nicht in meiner Heimatstadt dabei wären, mindestens, dann wäre irgendwas falsch. Das geht gar nicht. Es ist komisch. Und
die verfolgen ja alles, was du machst,
ja,
oder?
Ja, habe ich dir schon gesagt.
Darf man das sagen?
Ja, ja, das darf man sagen.
Es ist jetzt nichts off the record.
Nee,
oder
die wissen
sondern,
alles,
aber
glaub ich.
Die hören alles, die lesen alles. Die
ich glaube schon.
Die haben Regale voller Alben mit Zeitungsausschnitten und so weiter.
Das glaube ich, weiß ich nicht, wie geordnet sie so sind. Also ich bin mir sicher, die Zeitungen liegen alle in irgendeiner Schublade.
Okay, gut.
Genau, und die sie streiten sich dann darum, wer das jetzt mal irgendwann einkleben muss, irgendwo rein. Aber mein Dad hat natürlich auch diverse, also er hat dann über sehr viel einfach auch den Überblick, auch natürlich hat mir auch geholfen damals, was dann so am Anfang irgendwie vertragliche Sachen angeht oder finanzielle Dinge einfach.
Was macht
dass
der
ich da auch nicht alleine war.
Was macht der Vater beruflich?
Mein Dad war im Außendienst tätig.
Okay.
Also jetzt ist er tätig im Garten.
Ach, im Garten. Ja.
Im Garten und für meine Hündin. Nein, er ist jetzt in Rente.
Und deinem, ach, der ist schon Rente.
Ja,
und deine Mutter, was macht die?
Meine Mutter ist Erzieherin.
Okay.
Ja.
Oh, Erzieherin.
Ja, ja.
Oh, die haben wir mal. Die haben wir zu Hause viel zu melden. Also.
Absolut.
Die wissen nämlich, wie es geht.
Sie weiß, ja, ich glaube auch, sie weiß, wie es geht. Und nee, die waren irgendwie immer dabei. Auch bei Bibi und Tina waren sie schon dabei, auch vor Ort. Also ich habe meine ersten Alben in Lüneburg aufgenommen, bei meinem Produzenten damals. Da waren sie auch viel und haben viel mit angehört und mitgeguckt. Meine Mutter hat sogar mein Merch verkauft auf Natur auch.
Cool.
Das war so gut. Das war sehr lustig. Und ich glaube, sie sind beide einfach sehr stolz und sehr hilfsbereit und würden mich dann nicht mit alleine lassen.
Ja.
Und gerade auch mein Papa ruft eigentlich jeden Tag an und fragt, was jetzt ist,
das ist
wie es so
schön.
Ist.
Na, der hat halt
und
wahnsinnig
macht sich natürlich auch sehr viel Sorgen.
Ja, aber er hat wahnsinnig viel Zeit. Halt jetzt
ja,
auch.
Ja.
Als
Zeit.
Rentner, ups, dürfen wir nicht sagen.
Ja.
Hast du gesagt?
Hast du gesagt?
Na, du hast es gerade
ja,
gesagt.
Ja, ja, du hast gesagt, du hast es nochmal erwähnt.
Was, dass er Rentner ist?
Ja,
nein.
Genau. Na, ich glaube, er ist jetzt auch, ich glaube, er ist fein damit. Ich glaube, das Leben ist halt so, wie es ist. So. Und ich glaube, dass er das aber auch toll findet, sich auch mit meinen Dingen irgendwie zu beschäftigen und dass das auch schon viel gibt, glaube ich, hoffe ich zumindest auch.
Ja.
Und ich da auch sehr dankbar bin. Und es ist natürlich aber auch nicht immer einfach. Führt natürlich auch zu Streitigkeiten. Natürlich.
Oh, echt?
Ja, Vater-Tochter-Verhältnis.
Aber ich weiß, aber du bist 28.
Ja.
Du bist ein erwachsener Mensch.
Ja, ja, absolut. Kann man sich ja trotzdem noch mit seinen Eltern streiten.
Na, kann man schon.
Ja. Aber will auch nie aufhören.
Ich glaube, es führt aber zu nichts mehr, oder? Wenn man so alt ist und sich mit seinen Eltern streitet, das führt doch zu nichts.
Sicher?
Hat er recht gehabt schon manchmal in letzter Zeit?
Nein, nein, natürlich nie.
Dachte ich mir.
Aber ich glaube, es nimmt sich nichts. Manchmal habe ich recht, manchmal hat er recht.
Okay.
Und meine Mutter ist die Schweiz und enthält sich.
Aber worüber streitet ihr denn dann? Also ich meine, was sind das für
Naja, Fragen? Über einfach Dinge, habe ich dir ja von vornherein gesagt, Lina, dass das nichts wird oder dass man das hätte besser machen können oder was auch immer.
Ja, oder ich wusste von Anfang an, dass ich am Ende mit dem Hund immer rausgehen muss.
Na, das ist, ja doch, wenn ich da bin, ist das manchmal so. Aber das ist tatsächlich eigentlich nicht so.
Wie heißt dein Hund?
Ilvi heißt sie.
Von Vicky?
Ja.
Ah, Ilvi.
Also naja, eigentlich auf von
Ilvi von
auf schwedischemädchennamen.de.
Ach so.
Ich habe einfach schwedische Mädchennamen gegoogelt.
Auch bei Astrid Lindgren gibt es nämlich, glaube ich, eine
Das weiß ich nicht, aber es gibt Ilvi auf jeden Fall. Bei Vicky.
Ja, ist auch süß. Hier gibt es auch, ne? Bei Vicky.
Ja, genau.
Okay, Schwede.
Ja,
aber es muss ein schwedischer Name sein.
Ja, ich wollte Schwedisch. Ich fand die schwedischen Vornamen so süß.
Ja.
Ja. Und Ilvi heißt kleine Wölfin, übersetzt. Und da sie ein Golden Doodle ist, ist sie natürlich sehr nah am Wolf, nicht? Deswegen passt es aber ganz herrlich zu ihr.
Ja.
Ja, und was wollte ich sagen? Ja, meine Eltern und auch meine Oma, sie gucken alles.
Ja.
Also auch das hier werden sie hören.
Ja, und das ist auch schön.
Ja,
viele Grüße hier, ne?
Ja.
Viele Grüße von uns.
Ich will aber meinen Papa mal testen. Wenn ich so ein es gibt ja zum Beispiel von der Zeit auch einen Podcast mit Alles gesagt.
Mhm.
Und wenn ich dann da so 6 Stunden reden würde, frage ich mich, inwieweit würde er mich anlügen und würde sagen, ja, habe ich gehört, aber es nicht 6 Stunden gehört. Ich kann mir ihn so gar nicht bei einem 6-Stunden-Podcast vorstellen. Kann ich einfach nicht.
Ich glaube, er würde.
Es gibt einfach Personen, bei denen kann ich mir das richtig gut vorstellen. Und dann gibt es Personen in meinem Leben, bei denen weiß ich, die hören niemals 6 Stunden irgendwo zu. Aber das hätte ich von mir auch nicht gedacht bis vor ein paar Jahren.
Also gut, wir können ja einfach mal 3-4 Stunden können wir jetzt ja mal voll machen.
Ja.
Und dann gucken wir mal.
Der Tag ist ja noch lang.
Genau, am Ende sagen wir irgendeine ganz wichtige Info.
Genau.
Sag mal, wann hat dein Selbstbewusstsein den größten Sprung gemacht?
Ach so.
In welcher Phase deines Lebens? Was dachtest du, was ich sagen würde? Oder?
Ja, ich denke natürlich negativ. Ich war so, wann hat dein Selbstbewusstsein den größten Knick gehabt?
Also, nein. Aber wann hast du den größten Sprung nach vorne gemacht? Denn ich weiß, es gibt Personen, die sind nicht mit großem Selbstbewusstsein vielleicht so gerade auf die Welt gekommen oder haben sich als Kind so ein bisschen so durchgearbeitet.
Ja.
Aber man kann nicht von großem Selbstbewusstsein sprechen. Und dann passiert aber irgendwas im Leben und irgendwann merkt man irgendwie, krass, das hat mich echt nach vorne gebracht. Okay.
Also.
War nie Thema in der Therapie auf jeden Fall.
Doch. Aber gar nicht so dieses... Ja, doch, aber ich glaube, es war sehr lange sehr negativ. Deswegen muss ich kurz überlegen, wo es sich wieder positiv gewandelt hat. Ich glaube, dass ich tatsächlich als Kind eigentlich recht selbstbewusst, also schon selbstbewusst war, würde ich schon sagen. Also ich habe Fußball gespielt sehr lange. Ich war eher so der wilde Kerl unter den Mädchen auf jeden Fall. Habe ich schon gern auch mit Jungs gerauft.
Welche Position?
6 Jahre draußen und dann, also 5 Jahre auf dem Feld und dann 6 Jahre am Tor.
Ich sagte 6 Jahre auf draußen
der
auf der Ersatzbank. Das habe ich ganz kurz gedacht. Ja, ich war
nein, sorry.
6 Jahre draußen.
Nee, ich glaube, ich war, nee, links außen, Mittelfeld, I guess.
Aber es ist aber, so lustig.
Und dann halt im Tor.
Im Tor. Wann auch immer man jemanden fragt, sie waren immer alle Stürmer.
Nee, also, Stürmer war ich nicht. Ich wollte nicht die Verantwortung
links
haben,
außen
Tore
ist ja Sturm.
Schießen. Nee, Mittelfeld, links außen.
Ah, ich verstehe. Du bist eher so die Flankengeberin gewesen.
Ja.
Links.
Ich habe brillante Flanken gegeben.
Linksfuß.
Nee, Rechtsfuß.
Okay.
Aber es war trotzdem irgendwie links.
Okay.
Aber ich glaube, ich wurde einfach beidseitig eingesetzt. Und dann irgendwann, ich schieb's auf die Allergie. Vielleicht war ich auch einfach zu langsam, man weiß es nicht. Aber ich schieb's auf die Allergie und auf so asthmatische Züge, weil ich bin dann ins Tor. Aber man muss auch dazu sagen, meine Freunde lachen immer, wenn sie hören, dass ich, oder Leute, die mich neu kennenlernen, dass sie, wenn sie hören, dass ich 6 Jahre am Tor stand und meine Sache auch nicht schlecht gemacht habe tatsächlich, müssen alle immer schmunzeln, weil sie sich so denken, okay, die im Tor, kann ich mir gar nicht vorstellen. So die.
Ja, das ist anstrengender, als man denkt im Tor, oder? Weil man so ständig...
Anstrengend und es schon auch, also wenn da so ein Ball, so also 16-jährige Mädels können schon auch, es kann schon wehtun, den abzubekommen und sich so hinzuschmeißen und so. Und ich bin halt momentan, ich bin schon ja eher so eine ängstliche Person hier und da und zuck auch mal zusammen, wenn ein Blatt vorbeifliegt. Und dann das in Verbindung zu bringen mit, ich stand mal im Tor, finde ich selber auch lustig, aber ich bin da drin aufgegangen. Ich fand das so toll, weil Robert Enke war schon immer mein Vorbild.
Ah, ja,
er und Schweini.
Hannoveranerin.
Ja, natürlich.
Du, ne, genau.
Er und Schweinsteiger tatsächlich. Und
warum denn Schweinsteiger?
Ja, naja, da, also, war er Sturm? Nee, er war auch Mittelfeld, glaube ich.
Ja, er war Mittelfeld, ja.
Ja.
Aber,
Mitte war er, glaube ich.
Ja.
Aber ich weiß nicht mehr.
Glaub auch.
Naja, er war cool. Mhm. Diese ganze, ich glaube, die 2006er WM, die war sowieso...
Beste Zeit ever.
Beste Zeit ever.
Mhm.
Absolut.
Für uns
Sommermärchen.
Alle.
Es war ganz, ganz wunderbar.
Ja.
Und ich war fest im Fußballfieber. Und dann irgendwann kam Nadine Angerer in mein Sichtfeld.
Natze?
Ja, Natze. Eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir, würde ich jetzt sagen.
Wo wohnt Natze jetzt gerade? Wo ist sie?
War
die nicht mal in den USA?
Ja,
sie
war in
den
USA.
Schon,
ja.
Ne?
She's not anymore.
Okay.
Ja. Und sie waren aber in meinem Konzert, sie mit ihrer Frau, bei meinem Konzert in Frankfurt. Ja.
Cool.
Ja, das war ganz süß, ganz schön. Und ich habe sie auch mal besucht in Amerika. Ich war mal bei ihr zu Hause.
What?
Ja.
Witzig.
Ja, das war für mich wirklich ein Full-Circle-Moment, weil ich wollte Nadine Angerer sein als Kind. Ich wollte deutsche Nationaltorhüterin werden.
Mhm.
Ich hatte nie den Biss dazu und ich wollte dann irgendwann halt auch einfach viel dringender Sängerin werden, so. Aber, oder Künstlerin. Aber dass ich dann irgendwann mal bei Nadine Angerer auf der Couch chille, hätte ich mir selber auch nicht. Also da war ich wirklich so, ich kann es einfach nicht glauben. Someone pinch me.
Welche Stadt?
In Portland.
Ah, ich war in Portland.
Ja, genau, sie war ja in Portland Trainerin. Ja, das war ganz wundervoll. Naja, und ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind.
Und woher kanntet ihr euch?
Dancing on Ice.
Ach, bei Dancing
on
Ice.
Ich hatte eine kurze Schlittschuhlaufkarriere.
Da habt ihr euch kennengelernt. Ich verstehe.
Kennen und lieben gelernt.
Okay, cool.
Ein ganz tolles Verhältnis. Ich bin quasi deren Adoptivtochter. Und Evi ist der Adoptivhund. Ich weiß auch nicht, aber das war immer schon. Also Fußball war irgendwie so mein anderes Ding im Leben, glaube ich.
Wie toll. Ja. Dann hättest du bei den wilden Kerlen natürlich auch sehr, sehr gerne mitgemacht.
Daher kommen wir, Selbstbewusstsein.
Ja,
das hast du mich gefragt.
Selbstbewusstsein.
Sorry.
Ja, wilde Kerle. Das wäre eigentlich deine Serie gewesen auch.
Ey, ich hätte unbedingt
sagen,
mitgemacht. Ey, hätten die mich gefragt, absolut.
Wer nicht.
Ja, also sofort. Und da war ich Selbstbewusstsein. Ich bin auch in die Schule irgendwie, das Gym durfte man sich angucken, das Gymnasium. Damals gab es so einen Entdeckertag und dann bin ich angetanzt mit einem Schal im Haar und so. Also ich hatte wirklich so einen Schal im Haar. Irgendwie. Also es war ganz cool eigentlich, muss ich sagen.
Wie heute auch ein bisschen.
Ja, jetzt habe ich so ein Tuch in den Haaren. Und es ist lustig, dass du mich jetzt nämlich fragst, weil ich habe heute Morgen gedacht, krass, hat glaube ich echt 15 Jahre gedauert, dass ich mich wieder traue, Dinge zu machen, die vielleicht nicht alle machen, weil ich irgendwie eine sehr lange Phase hatte. Also ich weiß noch, vor 2 Jahren war ich mit einer Freundin im Urlaub und sie hatte so ein Tuch in den Haaren und es sah unglaublich cool aus. Mhm. Und ich war so, wow, Nora, es sieht so toll aus. Ich wünschte, ich könnte das auch tragen. Und dann hat sie gesagt, was hält ich davon ab? So, du kannst gerne mein Tuch haben, mach's doch einfach morgen. Ja. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich kann nicht. Und sie so, ja, sie wusste, glaube ich, auch nicht so richtig, was sie dazu sagen soll. Und ich war auch selber verwirrt von mir. Aber ich glaube, wenn du halt aufwächst in der Öffentlichkeit dann doch und sehr viele Leute ab einem gewissen Zeitpunkt einfach ihre Meinung auch geäußert haben zu mir.
Es wird gleich alles kommentiert, ne?
Klar. Mhm. Und zu was ich sage, was ich denke, was sollte ich machen, was sollte ich nicht machen, wie laut sollte ich sein, wie war das Interview, habe ich was Kluges gesagt, habe ich nicht was Kluges gesagt, habe ich das gut gemacht, habe ich das nicht gut gemacht, wie sah es aus, wie hätte ich aussehen sollen, trägt man das heute noch so, bla bla bla. So viel, dass du dir irgendwann denkst, irgendwann habe ich, glaube ich, einfach angefangen zu minimieren, im Sinne von, ich minimiere so die
Veränderung.
Die Zielscheibe.
Ach so.
Also wenn es ja nicht mehr so viel gibt, auf das die Leute zielen könnten, dann passiert mir ja auch nichts. Also wenn ich zu allem Ja und Amen sage, immer nett lächeln und immer lieb bin und immer einfach so aussehe, dass niemand irgendwas sagen würde, dann läuft es ja.
Ja, total.
Ist ein bisschen langweilig vielleicht und nervt mich selber, krass, und schränkt mich voll ein in dem, was ich eigentlich gerne sein würde. Aber ja, hat irgendwie für eine Weile für mich funktioniert und jetzt gerade näher ich mich, glaube ich, wieder einem selbstbewussteren Ich an.
Ja.
Also ich würde auch sagen, jetzt zum Beispiel die Tour, habe ich auch zu meiner Therapeutin gesagt, ja, Frau so und so, ich glaube, ich kann tatsächlich sagen, es ist die erste Tour seit langem, vor der ich nicht so krass Angst hatte und wo ich nicht jeden Abend erneut panisch war und wo ich einfach das gemacht habe, irgendwie, was ich toll fand, mit Überzeugung, und ist mir scheißegal, ob du das Flatterkleid nicht cool findest, aber ich fand's cool.
Ja, dann bist du weit so gekommen. Dann hast du vieles geschafft schon.
Ja,
aber wie
es
krass,
sind kleine
gell?
Schritte.
Aber wie krass, gell? Man hat da seine Tour und dann macht man sich vor jedem Auftritt einfach in die Hose,
ja,
vor Angst und kriegt,
ja,
Panikattacken,
ja,
oder so. Wann hat es angefangen mit den Panikattacken bei dir? Schon sehr früh?
Ja, ich glaube, das als Kind kann man dann auch so nennen.
Sogar als Kind?
Ja, als Kind dann wegen anderen Dingen, glaube ich. Also ich hatte schon immer so mein Thema mit alleine sein. Konnte ich nicht, kann ich nicht, mag ich nicht.
Ja.
Muss ich jetzt viel, aber ist nicht mein Ding.
Mhm.
Und genau, als Kind hatte ich das dann, glaube ich, eher so, ja, wenn ich zu Hause irgendwie alleine sein musste zum Beispiel. Oder wenn, ja, doch eher dann. Oder beim Filmdreh auch, wenn ich dann irgendwie alleine war im Hotel und mich sehr schnell sehr einsam gefühlt habe, oder wenn irgendwas, mhm, nicht geklappt hat, oder wenn ich Angst vor etwas hatte, dann hat sich das sehr schnell in so sehr endlose Szenarien gesteigert.
Worst-Case-Szenario,
genau,
Katastrophisierung, sagt
genau,
die Psychotherapeutin
darin bin
dazu.
Ich perfekt.
Oh,
also wenn ihr da mal Hilfe braucht beim Katastrophisieren, ich bin dabei.
Deine Fantasie,
ich hab
ist
Tipps.
Grenzenlos.
Absolut, definitiv, und
ja,
sie ist direkt beim Worst-Case.
Ja, und 95% all dieser Dinge werden nie eintreffen.
Absolut, manche treffen dann ein.
Weißt du, Katastrophisieren, da treffen sogar 99,9% nicht ein. Aber bei unseren alltäglichen Gedanken und Befürchtungen treffen 95% nicht ein.
Ja, und es ist ja auch immer so ein bisschen, wie man es denkt, ne? Also so jinxt man gewisse Sachen dann auch selber, wenn sie so ein bisschen kleiner sind. Ja. Aber ich versuche jetzt auch viele Sachen irgendwie von vornherein so positiver zu denken, aber das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Genau, also auf der ersten Tour war es ganz schlimm. Also da hatte ich wirklich sehr schlimme Panikattacken nachts vor allen Dingen.
Ja. Und es hat sich aber jemand drum gekümmert. Also es wusste jemand.
Ja, mein Ex-Freund.
Nur der auch wieder. Ja. Damals gab es ja noch keine Therapeutin. Die Eltern waren außen vor.
Ja, die lässt man ja auch außen vor.
Du bist
das
da einfach Augen zu durch funktionieren.
Absolut.
Motiviert wahrscheinlich auch durch das Gefühl nach einem Auftritt.
Absolut.
Nach einem absolvierten Konzert. Dann bist du quasi on top of the world.
Ja, das hält natürlich aber nicht so lange.
Und das hält nicht so lange.
Ja.
Aber
und man fragt sich dann, vor 10 Stunden war doch jetzt alles okay. Also jetzt vor dem nächsten Auftritt.
Ja.
Warum fängt das jetzt schon wieder an? Und auch auf dieser Tour fing es dann einfach irgendwann an, kurz vor Schluss. Und ich stand da wirklich und ich dachte so, es kann doch gar nicht sein. Warum fängt mein Körper an, so krank zu reagieren? Weil es ist doch gar nichts. Ich bin ja, also ich denke ja nicht mal über so schlimme Sachen nach oder so. Alles läuft wunderbar seit 7 Städten. Warum fängt es jetzt an? So, und es hatte dann auch irgendwie keine richtige Erklärung. Also ich war dann noch ratlos.
Was hat dir geholfen? Jeder, der eine Therapie macht, kann danach bestätigen, wie gut es ihm tut, wie gut es ist, mit anderen Menschen zu sprechen, Dinge eingeordnet zu bekommen. Mhm. Was hat dir am allermeisten auch wirklich geholfen?
Buff.
Buff.
Da habe ich keine richtige, ich würde sagen, es sind tatsächlich Personen.
Personen.
Also ich habe keine Technik. Ich bin wirklich was so Verhaltenstherapie und dann gehe ich mal nach Hause und mache das und schreibe dies auf und bla bla. Ich bin da so unfassbar schlecht drin, das selber anzuwenden. Ich könnte dir sehr viele Sachen sagen, aber selber das tun ist eine andere Sache.
Du weißt, wie es geht.
Und sich selber in der Situation helfen ist dann. Ich kenne Freundinnen, die würden dann sagen: Okay, Meditation hat mir zum Beispiel echt geholfen.
Da kriegt man die Gedanken ein bisschen ruhig.
Ja, genau. Mhm. Glaube ich. Ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt.
Aber es geht dir ja so viel besser mittlerweile. Also da hast schon einiges funktioniert.
Was Arbeit betrifft, geht es mir tatsächlich besser. Okay. Den ganzen anderen Schlamassel würde ich außen vor lassen. Da würde ich nicht sagen, dass es mir besser geht.
Okay.
Aber was die Arbeit betrifft und was Panik vor einem Auftritt betrifft, hatte ich, und ich habe jetzt Angst, dass jetzt nochmal irgendwas um die Ecke kommt, was ich nicht ahne. Mhm. Ich glaube, wirklich Vorbereitung und auch die Zusammenarbeit mit meinem Manager jetzt, weil es einfach sich von vornherein gesund und gut angefühlt hat und ich nie das Gefühl hatte, ich bin alleine oder auf mich alleine gestellt und ich immer das Gefühl hatte, es ist jemand da, der sich nochmal vor mich stellen würde, wenn jetzt irgendwas wäre. Und auch einfach eine gewisse Ehrlichkeit im Team und auch diese alten Muster nicht mehr zu haben, sondern ich war irgendwie auf der Bühne und wie gesagt, also ich habe mit meinem Musical Director, wir haben besprochen, so wie spielen wir die Songs, welche Reihenfolge, wie ist das Intro. Das hat mich irgendwie alles stolz gemacht. Ich habe mich darauf gefreut, das zu zeigen. Ich saß zwischendurch an meinem kleinen Tisch, hatte irgendwie um mein Mikro noch so ein rosa Puschel und war irgendwie einfach so erfüllt von dem. Und ich glaube, das hat mir tatsächlich ein bisschen Angst genommen.
Okay.
Und das hat aber viel mit Team, enger Zusammenarbeit, Verständnis, Vorbereitung und vor allen Dingen Verständnis auch für mich als Persona in diesem Job, glaube ich, zu tun. Im Sinne von, dass jetzt mein Manager zum Beispiel weiß, wenn wir das machen, kriegt Lina die Krise, deswegen machen wir das nicht.
Okay, aber das ist schon mal gut.
Ja.
Die
und
Boss Bitch hat
hier jetzt
für alle Infos gesorgt von vornherein.
Ja, oder man kennt mich dann auch einfach. Also so, und gar nicht so, ich bin ja nicht Furie, sondern ich kriege dann einfach Angst. Oder wenn es hier zum Beispiel eine Stunde vorher zu wuselig wird, dann werde ich wuselig.
Okay.
Und dann kann ich mich nicht konzentrieren oder ich krieg dann Angst oder was auch immer. So, wir sorgen einfach ein bisschen für Ablenkung, aber die Noise muss jetzt auch nicht überdoll sein. Und das hatte alles so einen, nicht in Watte packen, aber es hatte so ein richtig wohliges Gefühl. Und ich glaube, das hat geholfen. Und ich hoffe, dass für Menschen, die Probleme mit Ängsten haben, dass sie Menschen in ihrem Umfeld finden, die das ernst nehmen und mit denen man vielleicht auch zusammen drüber lachen kann.
Ja.
weil ich habe auch Situationen, wo dann auch zum Beispiel mein Manager und ich dann uns angeguckt haben und er so, oh nein, jetzt geht's schon wieder los. Und dann, ich muss dann selber lachen, weil ich mir so denke, ja, du hast recht, es geht bergab.
Ja.
Und ich weiß nicht warum. Und ich glaube aber, dass der offene Umgang damit besser ist, als alles in sich reinzufressen. Mhm. Und das macht es so unendlich schlimm.
Naja, wenn man die Hürde erstmal überwunden hat und das mitteilt und darüber sprechen kann.
Ja, vielleicht dann hat auch mein Podcast mir geholfen. So, es ist out of the box. So, damals musste mein Ex-Freund, was der sich alles anhören musste. Er war der Einzige, der das alles wusste.
Ja.
So, das ist ja dann auch nicht geil. Nein. Also, weil dann sind alle so, hä, warum schließen die sich eine Stunde vorher ein? Verstehen wir nicht. Und er war so, ja, weil sie die ganze Zeit flennt. Und ich war so, haha, nein, alles cool. Und das ist ja kein Umgang. Und an sowas zu arbeiten, im beruflichen und im privaten, sich Grenzen zu setzen, offen und ehrlich zu sein, soweit man das möchte, sich wirklich Hilfe zu suchen, professionell.
Ja.
Weil das Management, der Boyfriend, die Person, die halt dran ist, die können das nicht alles lösen. Geht nicht.
Wie viel entspannter ist es, einfach Synchronarbeiten zu machen, verstehst du? Das ist doch eine relativ
entspannte Tätigkeit. Da ist man alleine mit sich in dieser Box, wenn es so wäre.
Du bist die Stimme von Jazzy.
Oh ja.
Ja, Jazzy, Chaos im Urwald, das junge Orang-Utan-Mädchen, das dann von ihren Eltern getrennt wird durch einen Waldbrand und später dann, sie wächst dann auch teilweise mit zwei Menschen auf.
Ja, exakt.
Macht sich dann auf die Suche nach den Eltern. Hast du die Kinderstimme von Jazzy auch gesprochen? Also die ganz Babystimme?
Nein.
Die nicht? Weil ich habe gerade.
Ich wollte.
Echt?
Ja, ich hatte kurz die Hoffnung, dass ich es darf.
Aber dann wird es schnell albern dann, oder? Vielleicht, oder?
Weiß ich jetzt nicht.
Nee, ist perfekt.
Spaß. Keine Ahnung.
Okay, also du bist die etwas größere.
Ja, aber man kennt das auch, dass man mit Freunden, wenn man sich so richtig wohlfühlt.
Ja.
Oder auch so in Beziehungen oder so, dass man dann manchmal so Kindersachen switcht. Habe ich jetzt gehört, ist tatsächlich nicht weird, sondern ist irgendwie einfach ein psychologisches Phänomen. Weil man sich sicher fühlt oder so.
Okay, interessant.
Und irgendwie finde ich das ja einfach lustig, weil ich mich das beim Synchron auch immer frage, so hey, wie macht man das? Lässt man immer Kinder sprechen? Oder lässt man nicht auch einfach mal erwachsene Personen sprechen wie Kinder?
Mhm.
Und ich dachte für einen kurzen Augenblick, als ich da im Studio war, so geil, ich kann endlich mal eine Kinderstimme sprechen. Ja, und dann wurde so gesagt, nein, es wurde schon eingesprochen. Ich so, okay, dann nicht.
Animationsfilme oder auch Zeichentrickfilme früher sind ja total toll zum Gucken, aber sie sind Horror zum Hören, oder? Kennst du diese Situation? Ich glaube, viele Eltern kennen das, wenn nebenbei sowas im Fernsehen läuft und du hörst nur die Tonspur und du denkst, mein Kind muss verrückt werden.
Ja,
mein Kind dreht doch durch. Das ist ja...
Weil es die ganze Zeit immer nur so ein Gerede ist.
Ey, was das für Soundspuren sind,
absolut.
Da wirst du wahnsinnig.
Absolut.
Ja, anders, wenn man das sieht, dann ist das alles okay. Aber nur das Hören. Ich glaube, viele Eltern wissen jetzt gerade.
Ja. Ähnlich wie wenn so Nintendo-Sachen oder sowas laufen. Also wenn einfach immer so kleine Spielgeräte nebenbei laufen.
Ja. Welcher Animationsfilm oder auch welcher Zeichentrickfilm hat bei dir in deinem Leben den stärksten Eindruck hinterlassen?
Lustig, das erste, was mir ins Gehirn kommt, ist Rapunzel. Also Tangled.
Frisch verföhnt?
Neu verföhnt heißt das, genau, glaube ich.
Ja,
doch, Rapunzel neu verföhnt. Das habe ich geguckt mit meiner Fußballmannschaft damals im Kino. Und die Mädels waren damals alle so, oh mein Gott, Lina, du musst auch irgendwann mal Rapunzel spielen oder singen. Und das hat mich irgendwie total, weil ich war in der Mannschaft tendenziell eher so nicht das It-Girl.
Ja.
Also ich war eher so schusselig halt und ich habe öfter mal auch einen drauf bekommen, weil das war so eine, die waren halt aus der Stadt, ich war halt Dorfkind dann und ich war halt uncool für die, glaube ich. Okay. Und ich glaube, das war kurz so ein Bonding-Moment da im Kino, weil es ein kurzer, ich habe mich kurz gesehen gefühlt tatsächlich, weil ich kurz das Gefühl hatte, vielleicht finden sie halt mich doch gar nicht so scheiße die ganze Zeit, wenn sie denken, dass ich Rapunzel sein könnte, yay. Und generell so dieser ganze Film, hat mir ganz viel Spaß gemacht, das zu gucken.
Da ist der Mann in meinem Schrank.
Ja, stimmt.
Die Szene ist da
drin, oder?
Ich liebe diese Szene.
Ist das in ihrem Turm?
Ja, im Turm. Sie macht die Tür auf von dem Schrank und da ist ein Mann drin. Und sie macht wieder zu. Macht wieder auf. Da ist der Mann in meinem Schrank. Da ist mein Mann in meinem Schrank.
Geil. Wie heißt der andere Film? Auch ein Disney-Film tatsächlich.
Ah, okay.
Mit Chaos im...
Chaos, okay.
Also nee, alles steht Kopf. Sorry.
Okay.
Alles steht Kopf. Ah. Den habe ich als 15- oder 16-Jährige geguckt mit meinen Eltern im Kino. Das war eine sehr schlechte Idee, weil ich habe so krass geflennt. Mhm. Also ich habe so doll geweint. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das zu verheimlichen, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern sehen, dass ich so weine.
Ja.
weil vieles, glaube ich, auch so eine Eltern-Kind-Sache war dann und so Freundschaftsinseln brechen weg und man hat keine Freunde mehr. Oh, das war und so. Die erste Liebe funktioniert nicht, das war alles ganz grausam. Aber was ich natürlich nennen muss, Vaiana. Weil es meine erste Synchronrolle war, die ich jemals sprechen durfte.
Mhm, natürlich.
Ja. Und ich würde ja auch gerne Bambi oder sowas nennen, aber von Bambi hatte ich, glaube ich, einfach kleine Traumata danach.
Wirklich?
Ja, ich finde es ganz schlimm. Also ist okay, aber.
Vom Schluss.
Ja, ist das nicht gleich am Anfang, dass die Mutter stirbt? Spoiler?
Ich habe den so lange nicht gesehen mehr.
Doch, ich glaube, die Mama stirbt ganz am Anfang.
Ich weiß noch, jemand stirbt, aber es ist gleich die Mama. Am Anfang schon, okay.
Und das finde ich ja, muss man mal drauf achten, in so Zeichentrickfilmen ist tatsächlich ganz viel. Also bei Jazzy passieren ja auch sehr viele aufregende, große Dinge direkt am Anfang. Mhm. Ich glaube, Kinder haben da natürlich nochmal so ein anderes, also die erleben die Dinge ja dann anders, als wenn du das halt als erwachsene Person irgendwie siehst, sehen die Tragweiten vielleicht hier und da noch gar nicht. Ja. Aber ich weiß noch, dass mich das bei so manchen Disney-Stories wirklich sehr geschockt hat. Es gibt noch einen guten Animationsfilm, Ab durch die Hecke. Kann ich auch jedem empfehlen. Madagaskar.
Okay.
Und Jazzy natürlich.
Und Jazzy.
Allen voran.
Und Jazzy. Ich gehe mit dir mal ein bisschen kurz den Dschungel durch.
Ja.
Orang-Utans verbringen bis zu 90% ihres Lebens in Baumkronen. Bauen sich jeden Abend ein neues Nest.
Oh nein.
Ja, wirklich aus Blättern und aus Ästen.
Ja.
Wenn du an einem Ort 90% deiner Zeit verbringen müsstest, wo wäre das? Ich bin jetzt gespannt, ob du sagst im Bett.
Nee, Bett nicht.
Nee, okay. Wo 90% deiner Zeit.
Man kann ja nur schlechte Antworten geben.
Nö, weiß ich nicht.
90%. Ja, doch, eigentlich ehrlicherweise wahrscheinlich. Also ich fände es ganz erdrückend. Ich würde es niemals wollen.
Mhm.
Aber ein Platz, wo ich mich dann doch wohlfühle, ist dann doch meine Couch.
Mhm.
Aber einfach, weil der Raum schön ist, weil die Couch schön ist und ich da dann meinen Kaffee trinken kann, was lesen kann oder Fernsehen gucken kann oder telefonieren kann oder essen kann. Also wahrscheinlich wäre es einfach Wohnzimmer. Bett macht mich richtig rappelig, auch wenn ich da tagsüber drin bin, habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Couch aber ähnlich, deswegen ich verbringe generell viel Zeit draußen, honestly.
Okay,
ich war nie so das Spaziergänger-Kind.
Ja.
Ich habe es gehasst, auch so bei so Weihnachts- und Osterspaziergängen war ich immer diejenige, die nicht mit dabei war. Und,
aber heute machst du das gerne.
Ja, teilweise, also mit Hund sowieso.
Ja, ich nenne es Joywalken ohne Hund. Seit Corona, weil das klingt total fancy. Joywalk. Ja. Statt Spaziergang sagt man einen Joywalk.
Ja. Ich kenne nur diese Memes mit dem When I go on my walk for my stupid mental health und dann geht man halt so raus und es wird halt gar nicht besser. Und man kommt genauso schlecht gelaunt zurück. Ich telefoniere gerne beim Spazierengehen tatsächlich.
Okay.
Also manchmal gar nichts.
Ja, was ja wahrscheinlich
oder
gar
Hörbuch.
Nicht mal so achtsam ist, oder?
Telefonieren?
Ja, beim Spazierengehen.
Ja, weiß ich nicht. Wenn es dir gut tut, ist doch okay.
Dann ist bestimmt okay.
Baumkrone würde ich auf jeden Fall nicht schaffen, ist mir zu hoch. Oder also was natürlich auch schön, es gibt viele schöne Orte, ein schönes Café, aber da kann man dann sich nicht schlafen legen, wenn man mehr schlafen will.
Das stimmt, 90%. Ich habe mich gefragt, ob du sagst auf der Bühne, weißt du, 90%, aber 90% auf der Bühne drehst du ja auch durch. Ne?
Da dreht man durch.
Okay.
Und wer möchte da auch 90% immer zugucken?
Ja.
Ich wusste, dass das nämlich Fangfrage im Studio vielleicht.
War keine
Fangfrage.
Nee, das war keine Fangfrage. Mhm. Das ist einfach nur eine Fantasiefrage.
Weil das Tolle ist ja an meiner Wohnung, da kann ich auch Musik machen. Und immer nur im Studio, wir wollen ja auch nicht, dass das zu erdrückend wird. Wir wollen ja, dass die Kreativität fließt. Und ich finde es auch ehrlicherweise toll, ich weiß auch gar nicht, wie das für Leute ist, wenn sie ihr Studio zu Hause haben. Ich glaube, manche Producer finden es cool, manche nicht.
Mhm.
Weil ich glaube, dass man es schon, und ich denke das ja auch für so Arbeitssachen, die ich manchmal einfach machen muss, dass ich es manchmal besser finde, die einfach außerhalb meiner Wohnung zu beantworten.
Ja.
Genauso wie ich gehe ins Studio und ich gehe dann irgendwann auch nach Hause,
höre
den Song noch im Taxi und habe dann am nächsten Tag nochmal ein frischeres Gefühl.
Das war ja auch der Tipp für die Corona-Zeit fürs Homeoffice. Wenn man zu Hause arbeiten muss, um einfach dieses Arbeitsgefühl zu bekommen, dann soll man aus der Haustür gehen, einmal um den Block.
Ernsthaft?
Ja, und dann kommt man nach Hause und geht quasi in sein Büro.
Okay.
Und das kann man abends genauso machen, aber vor allem für den Beginn der Arbeit.
Ja, wie gut, dass ich dieses Problem quasi nicht hatte.
Nee, aber ich sage, aber es funktioniert. Also du weißt ja, wie unser Kopf mittlerweile funktioniert. Von daher, guck mal hier.
Geht das auch so mit Sport? Also einmal hingehen.
Nee, das ist ja Sport.
Quasi so tun.
Muss man machen.
Und wieder weggehen.
Muss man machen. Machst du nicht gerne Sport?
Doch.
Okay, das ist doch gut.
Doch.
Aber Orang-Utans hingegen bewegen sich ja sehr ruhig und bedacht, weil das Energie spart.
Oh.
Deswegen können sie auch nicht so schnell fliehen.
Oh.
Deswegen gibt es ja auch das Problem am Anfang deines Films, Jazzy, dass sie einfach dann auch da nicht schnell genug wegkommen und ja. die können auch ihr Kind nicht mehr retten ja. und finden und so weiter. Okay, ganz kurze Frage, kurze Antwort. Wie bringst du Langsamkeit in dein Leben?
Keine Tipps. Bin ich richtig schlecht dran. Also egal, was ich, auch wenn es nur ein Termin ist, mein Tag ist der Stress. Also es gibt mich nur im Stressformat. Gut. Das Einzige, was wirklich dann teilweise langsam ist, ist, wenn ich versuche, wirklich einen ordentlichen großen Spaziergang zu machen. Ja. Und selbst bei dem beantworte ich dann doch irgendwie im Gehen E-Mails und stolper.
Die Rufe von Orang-Utans sind kilometerweit hörbar. Männliche Orang-Utans stoßen sogenannte Long Calls aus. Die kann man 1 bis 2 Kilometer weit durch den Dschungel hören. Mhm. Wann kannst du richtig laut werden? Wann bist du das letzte Mal richtig laut geworden?
Nur in Streitigkeiten mit mir sehr nahen Personen.
Okay.
Also die wenigsten Menschen werden das jemals erleben. I guess. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich nicht passieren sonst.
Ich kann dir bestätigen, heute hast du nur Kluges gesagt. Das war vorhin deine Sorge. Oder hat sein Vater sich gefragt? Oder ich weiß nicht gar nicht mehr, welchen Zusammenhang.
Nein, nicht mein Papa, nein.
Du fragst dich dann selber mal, habe ich Kluges gesagt? Du hast heute
weiß ich nicht. Manchmal hat man ja einfach so Ängste halt.
Du hast nur Kluges gesagt.
Das ist süß. Danke dir.
So, Lina, es war sehr schön. Das hat total Spaß gemacht.
Finde ich auch.
Danke für die Begegnung.
Ich danke dir.
Dir toll, toll, toll für die nächste Tour natürlich.
Dankeschön,
die du dann
komm doch gerne
auch,
vorbei.
Yes, die du als Boss dann ansetzen kannst, auch wann du,
als
wann
CEO.
Du möchtest.
CEO und CFO.
Ja, toll, toll, toll.
Danke dir.
Für heute und dann bis die Tage.
Danke, bis die Tage.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Große Menschheitsfragen in 10 Minuten beantworten und dabei noch überraschend, tiefgründig und persönlich sein? Das geht nicht?
Doch, genau diesen Spagat versuchen wir für euch jede Woche. Wir liefern euch immer mittwochs ungewöhnliche Perspektiven und Zusammenhänge zu den verschiedensten Fragen der Wissenschaft.
Woran glauben eigentlich Atheisten? Was verrät meine Stimme über mich? Wie kam die Frau an den Herd und der Mann an die Macht? Wie beeinflussen Kriege unser Klima? Und warum vergeht die Zeit im Alter immer schneller?
Wir, das sind Maike Zumhoff und Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalisten aus Leidenschaft.
Und um mit euch zusammen auf die Suche nach Antworten zu gehen, diskutieren wir jede Woche mit spannenden Persönlichkeiten aus der Forschung und hinterfragen Gott und die Welt.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Natürlich in der ARD Sounds App.
Wir hören uns.